Lass mich gemeinsam mit euch ein Wort aus dem Sprüchebuch lesen. Sprüche 16, Vers 1 bis 9, dort heißt es: Bei Menschen sind die Überlegungen oder Pläne des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Ein sehr bekanntes Wort aus dem Alten Testament und ein Wort, was ziemlich gut auch in unsere Situation passt, in unsere Phase, in der wir stecken, als Christen, aber überhaupt als Menschen gerade auf der Erde. Jeder von uns, jeder einzelne von uns hat Pläne, Vorstellungen und Wünsche, wie das persönliche Leben verlaufen soll. Ich weiß nicht, wie dein Terminkalender für 2020 aussah, aber nach 2020 sieht er gänzlich anders aus als vor 2020. Ich bin recht weit immer mit meinen Planungen. Ich habe dann schon oft mein ganzes Jahr durchgetaktet. Und während des Jahres mussten alle möglichen Termine kippen, umfallen, wegtun und dann neue Termine rein, die ich so niemals auf meiner Agenda hätte. Und das machen wir natürlich nicht nur für ein einzelnes Jahr, sondern auch für unser Leben. Wenn du nicht ein ganz, ganz gedankenloser Mensch bist, dann hast du irgendwelche Vorstellungen, wie dein Leben verlaufen soll. Wohin dein Leben gehen soll. Welche Ziele du verfolgst. Etwas, was du erreichen möchtest in deinem persönlichen Leben, vielleicht auch beruflich, familiär, gemeindlich. Und egal wie gut deine Vorstellungen durchdacht sind, jeder von uns muss an der einen oder anderen Stelle eingestehen, dass nicht alles so kommt oder gekommen ist, wie wir es uns einst dachten oder erträumten. Manchmal wandeln sich die Dinge, die wir uns erträumt haben, zum Schlechten. Manchmal auch zum Besseren. Manchmal sind die Dinge, die sich ändern, einfach ganz anders, als wir es gedacht haben. Und ich denke, jeder, der schon ein paar Jahre hier auf Erden weilt, weiß, wovon ich rede, dass man vielleicht in jungen Jahren Ziele, Vorstellungen hatte, die dann später so gar nicht eingetroffen sind. Und oft kann es mit einer großen Portion Schmerz und auch Wehmut verbunden sein, diese Veränderungen in Kauf zu nehmen, diese Veränderungen zu beobachten, unerfüllte Ziele, unerfüllte Wünsche zu beobachten. Denn das, was wir uns vorstellen, dort, wo wir hin möchten, ist in der Regel ja etwas, was begehrenswert für uns ist. Niemand hat den Wunsch, ein schlechtes Leben zu leben und möglichst viel Schmerzhaftes zu durchleben. Also ich kenne niemanden, der in jungen Jahren sagt, ich möchte ein katastrophales Leben leben. Ich möchte so viel Elend suchen wie möglich und es auch finden. Solche Vorstellungen haben wir in der Regel nicht. In der Regel haben wir begehrenswerte Ziele. Und die gewinnen wir lieb. Wir identifizieren uns sehr stark auch mit unseren Wünschen und Plänen. Und wenn wir auf einmal von denen ablassen müssen oder erkennen müssen nach einer Weile unseren Lebensweg nochmal rekapitulieren und zurückschauen und denken, vieles, was ich wollte, ist nicht passiert, hat nicht geklappt, ist nicht gelungen und ich habe auch keine Möglichkeit, dass dieses Ziel, was ich einst hatte, Wirklichkeit wird. Der Zug ist abgefahren. Und diese liebgewonnenen Ziele muss ich irgendwie loslassen und ich muss der Wahrheit ins Gesicht sehen und muss sie aufgeben. Und das kann schmerzhaft sein. Das kann wehtun. Die Frage, die sich stellt, wenn wir in solche Momente kommen, und jeder kommt in diesen Moment. Jeder durchlebt das. Selbst der Gesegnetste in diesem Raum, auf den oder auf die alle hinschauen und denken, das ist ein funktionierendes Leben. Das ist Segen in Hülle und Fülle. Da klappt einfach alles. Da ist wirklich Gott da. Das kann man von weitem riechen, hören und schmecken und sehen. Jeder von uns kommt in diesen schmerzhaften Moment, dass Dinge nicht so kommen, wie wir sie eigentlich dachten und wollten. Die Frage ist nur, wie überstehen wir diese Veränderungen, ohne dass Enttäuschung Raum gewinnt, ohne dass unsere Seele bitter wird und dass sich Frust einstellt in unserem Leben. Und diese Frage, wie kann ich dieser Bitterkeit, die vielleicht aufkommen möchte, und das ist etwas Natürliches, wenn das aufkommen möchte, dass du bist nicht komisch, wenn auf einmal Frustration irgendwie um die Ecke kommt und du merkst, Moment mal, was ist das? Hier sind tiefe Enttäuschungen in meinem Leben und die gewinnen die Oberhand in meinem Leben. Das ist erstmal eine ganz normale Reaktion, aber wie gehe ich dann damit um? Und ich glaube, diese Fragestellung, wie gehe ich mit Enttäuschungen aufgrund von Veränderungen um, beschäftigt gerade in diesem Jahr wirklich jeden Einzelnen und auch jede Generation. Alle, die unter 25 sind, einige sind hier in dem Raum. Wenn ihr denkt, oh, das ist jetzt so ein Thema für Opas oder für meinen Vater, meine Mutter links, rechts neben mir. Die haben ja ihr Leben schon abgelebt. Ich bin ja noch, ich habe ja noch alles vor mir. Nee, das betrifft dieses Jahr wirklich jeden Einzelnen. Denn seit dem Frühjahr wurde durch Corona einfach alles durchkreuzt. Alles. Sogar wenn du noch richtig, richtig jung bist, hattest du vielleicht Ziele und Vorstellungen für das Jahr. Und du musstest merken, alles, was du gedacht hast, was dieses Jahr geschieht, hat nicht existiert. Ist nicht stattgefunden. Passierte einfach nicht. Keine Planung, kein Vorhaben, was du dir gefasst hast für dieses Jahr, war sicher. Keins. Von Woche zu Woche hangelte ich mich durch dieses Jahr. Das war für mich eine Katastrophe dieses Jahr. Also planungstechnisch irgendwie. Weil ich nicht wusste, was ist morgen. Von Woche zu Woche musste man sich irgendwie entlanghangeln und gucken, wie komme ich durch diese Monate? Wie komme ich durch dieses Jahr? Für mich der Dezember, wie komme ich durch Weihnachten und diese ganzen Feiertage? Nicht so, wie ich es dachte. Dieses Jahr hat sämtliche Vorstellungen und Ziele völlig auf den Kopf gestellt. Und das Pläne scheitern erleben oder erkennen viele erst, ja, nach vielen Jahren. Manchmal nach Jahrzehnten, dass man sich irgendwie wiederfindet irgendwo. Vielleicht in einem Beruf oder in einer Beziehung, in einer familiären Situation, in einer Gemeinde, wo man denkt, das war irgendwie nicht das, was ich dachte. Und dann ist das so der Moment der Desillusionierung. Ich hatte eine Vorstellung, eine Illusion und werde auf einmal mit der Realität konfrontiert. Es ist alles ganz anders. Das braucht oft Jahre. Bei manchen erst nach Jahrzehnten, dass sie merken, Mist, hier wollte ich nie sein. Aber 2020 hat den Desillusionierungsprozess massiv beschleunigt. Innerhalb eines Dreivierteljahres, so können wir zurückschauen, merken wir, hier wurde etwas an Prozesshaftigkeit zusammengestaucht, dass jeder Einzelne nicht Jahre brauchte, um zu verstehen, im Moment mal hier, ich bin gerade irgendwie nicht an dem Ort, wo ich eigentlich sein wollte, sondern jeder von uns hat innerhalb eines Dreivierteljahres und eigentlich noch kürzer gemerkt, Moment, so nicht, gefällt mir nicht. Ist anstrengend, ist doof. Will ich anders haben? Am besten gestern. Amen? Ihr guckt so hinter euren Masken, als wenn ich der Einzige wäre, der Schwierigkeiten hätte mit diesem Jahr. Aber ich bin froh über einige Amens durch die Masken. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf diesen Tag heute, auch auf diese Andacht, wann war für unsere Generation das Wort aus Jakobus 4 greifbarer als im Jahr 2020? Jetzt lesen wir Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Kennt ihr diesen Vers? Ich denke, viele, viele kennen diesen Vers. Aber so richtig geschmeckt habe ich diesen Vers bislang noch nicht. Nur in diesem Jahr. Immer wenn ich das gelesen habe, dachte ich, boah, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so schwarz-weiß geschrieben, so überspitzt und heute oder morgen, naja, wie schnell können sich wirklich Situationen ändern? Meine Generation kennt das nicht so. ältere Generationen kennen das vielleicht noch, aber ich denke, wir machen jetzt etwas durch, was Jakobus 4 uns schon prophezeit hat, was ein Mensch durchleben kann. Denn alle hatten Pläne. Dieses Jahr werde ich Folgendes tun. Dieses Jahr habe ich das vor. Und auf einmal doch nicht. Wer hätte gedacht, dass Jakobus 4 in 2020 in Mitteleuropa, in Deutschland, im schönen Südbaden wahr werden kann? Ich hätte es nicht gedacht. Und als ich in mir und vor Gott die Frage bewegt habe, welche gute Nachricht Gott ist in diesen Umbruchzeiten für uns vorhanden? Welche gute Nachricht hast du uns zu bieten? Fiel mir aufs Herz Philipper 4, Vers 13. Wir werden uns jetzt ein bisschen mit diesem Vers beschäftigen. Ich möchte ihn vorlesen. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus schreibt an die Philipper, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das ist so ein schöner Vers, den du gerne per WhatsApp einem Freund zuschickst, den du auf einer Postkarte siehst oder auf christlichen frommen Postern irgendwo in einem Zimmer aufhängst. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und wir lieben, also ich liebe diese Aussage, und ich kenne auch viele Christen, die ein leidenschaftliches Amen schnell sagen würden, wenn sie diesen Vers hören. Es ist nämlich ein Versprechen der Superlative. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das Problem ist nur, dass dieses Versprechen der Superlative auch mit Missverständlichkeiten der Superlative oft einhergeht. Denn oft, wenn wir diesen Vers lesen, haben wir ein anderes Bild davon, was Paulus eigentlich meinte, als er das aufgeschrieben hat und den Philippern, den Christen in Philippi weitergegeben hat, als er ihnen sagte, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oftmals wird dieser Vers dazu gebraucht, um zu sagen, ich habe Wünsche, ich habe Ziele und ich werde meine Pläne umsetzen. Denn alles vermag ich. Es gibt keine Hindernisse. Es gibt keine Barrieren, keine Blockaden und keine Hürden. Ich werde sie bezwingen. Und ich werde meinen Plan umsetzen, was ich mir vorgenommen habe, werde ich zur Erfüllung bringen. Dieser Vers wird von manchen Christen so verstanden, dass es quasi ein unterzeichneter Blankoscheck Gottes ist, den er uns zugestellt hat, den wir jetzt nach unseren Belieben ausfüllen können. Versteht ihr den Gedanken? Der Herr gibt dir alles, was du willst. Schreib einfach irgendwas in diese Zeile und ruf es ab. Und das darfst du dann haben. Und einige denken so, dass christliches Leben so funktioniert. Das, was ich will, das wird passieren. Denn ich habe ja Philipper 4, Vers 13 auf meiner Seite. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Aber die eigentliche Bedeutung und die Tiefe dieses Textes werden wir nur dann erkennen, wenn wir uns auch den Kontext anschauen. Keine Sorge. Ich werde heute keine Predigtreihe in einem Gottesdienst machen. Aber lasst uns, um in die Tiefe dieses Textes zu kommen, die Verse 11 bis 13 lesen, um zu verstehen, was denn alles sein soll, zu dem wir dieses Vermögen haben sollen, wozu wir gekräftigt werden sollen. Philipper 4, Vers 11. Dort schreibt Paulus direkt vor unserem Text, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oh, jetzt kommt eine leicht andere Färbung in diese Superlative. Lass uns das mal kurz anschauen. Was sollen wir lernen? Welche Lektionen hat Philipper 4, Vers 13 für uns? Paulus sagt, alles. Du kannst auch sagen, alle Dinge. Alle Dinge sind möglich. Was bedeutet alles? genau das, was vorher er aufgezählt hat, was in diese Kategorie des Alles hineinfällt. Nicht alles, was du dir wünschst, sondern alles, wozu dich Gott beruft, wo Gott dich hineinstellt, wo Gott dich hineinmanövriert. Jegliche Lebenssituation ist davon umfasst. Und dieses alles sollst du überstehen, bezwingen, durchleben können. Viel oder wenig. Schwach oder stark. Großes oder kleines, leichtes oder schweres. Ob du verehrt wirst oder verlacht wirst, das bedeutet alles. Für uns als Christusgemeinde könnte man für 2020 bedeuten, ob drinnen oder draußen, ob mit Beamer oder nur mit Liedzetteln, mit Gebäude, ohne Gebäude, mit festlichem Saal oder auf einem ollen Parkplatz. Meine Lieben, in dieser Situation zeigt sich, sind wir in allen Situationen bereit, alle Dinge, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Gehen wir weiter. Paulus' Fokus liegt in diesem Vers nicht in einer Veränderung der äußeren Umstände, sondern er betont ganz, ganz scharf, alles vermag ich. Das ist seine Betonung. Du ganz persönlich, jedes einzelne Individuum in diesem Raum ist gemeint. Veränderung von außen sind nicht der Fokus von Paulus. Und das ist für uns wichtig zu hören, dass es um eine Veränderung hier um unsere Person geht. Denn wenn du an das nächste Jahr denkst, dann geht es dir vielleicht so wie mir, dann liegt meine Hoffnung und meine Zufriedenheit und mein Glück lege ich ganz schnell darin, dass ich darauf hoffe, dass die Umstände sich 2021 ändern. Habt ihr auch diese Hoffnung? Ich habe ganz stark in mir diese Hoffnung, bitte lass diese Umstände sich ändern, damit ich mehr Zufriedenheit und mehr Glücksgefühl habe. Ja, ich bete auch dafür, wir beten auch dafür und das ist auch gut und richtig, dafür zu beten. Aber das ist nicht das Entscheidende für Paulus. Das Entscheidende für Paulus ist nicht eine Veränderung der Umstände. Das Entscheidende für Paulus ist eine Veränderung deines inneren Zustandes. Deine Person soll verwandelt werden in allererster Linie. Weil wenn das Wahrheit wird, dass sich deine innere Person verändert, dann ist der Umstand am Ende zweitrangig. Ich sage nicht, dass er egal ist. Aber er hat nicht mehr diese Priorität und hat auch nicht mehr diesen immensen Zugriff auf dein Gefühl oder deinen Zustand der Freude und Zufriedenheit. Weil Paulus möchte nicht, dass wir einfach Wellen, eine Welle im Meer sind, die von links nach rechts bewegt wird, von den äußeren Einwirkungen. Wir sollen unabhängig davon in einer Zufriedenheit landen, egal wie die Umstände sind. Und das beginnt hier drinne. Es geht um deinen inneren Zustand, dein Herz, dein Glaubensleben, deine Gottesbeziehung. Und deswegen kann Paulus in Philipper 4, Vers 23 den Brief mit diesen Worten enden, indem er sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Er sagte eben gerade, alle möglichen Situationen durchlebe ich als Christ und er sagt nicht, die ganzen Umstände sollen sich verändern, sondern das Allerwichtigste für ihn, was er ganz zum Schluss setzt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit eurem Geist, hier drinnen, auf der Ebene der Seele muss etwas passieren, der innere Mensch muss verwandelt werden. Das ist der Fokus von Paulus. Alle Dinge, egal in welchen Situationen wir uns befinden und ich, was sagt er noch? Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus möchte, dass wir in den Zustand kommen, alles zu vermögen, alles zu können und mir gefällt die Übersetzung, alles zu überwältigen. So kannst du diesen Begriff übersetzen. Es ist ein Begriff einer eindeutigen Fähigkeit, eine Stärke, die dir verliehen wird. Paulus sagt an dieser Stelle nicht, ich könnte in all diesen Dingen bestehen, sondern ich kann in diesen Dingen bestehen. Wenn du in einer Situation dich wiederfindest, wo du denkst, das übermannt mich, das überfordert mich, dann höre die gute Nachricht aus Philipper 4, Vers 13. Der mit Christus verbunden ist, könnte nicht in allen Dingen ausharren und sie bestehen, sondern er kann. Das bedeutet für uns, so habe ich meine Predigt betitelt, nichts ist uns unmöglich. Nichts. Das christliche Motto ist nicht, manches ist uns unmöglich, sondern rein gar nichts. Es kann keine Situation in unserem Leben stattfinden, die stärker ist als das, was Gott in uns bewirken möchte. So hart sie auch ist. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht vor dem offenkundigen Leid in unserem Leben wegschaue. Ich habe das sehr wohl im Blick. Auch wenn ich durch die Reihen gucke, weiß ich in weiten Teilen oder oft, was euch beschäftigt. Noch besser weiß ich, was mich beschäftigt. Ich bin nicht blauäugig. Aber das ist das, was an Verheißung uns Philipper 4 mitgibt. Du sollst in eine Befähigung kommen, dass sich all diese Dinge nicht umhauen können, sondern du gerade stehen bleiben kannst. Nichts ist unmöglich. Was sagt er weiter? Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Um in diese Situation zu kommen oder in diesen Zustand zu kommen, dass deine Seele so fest ist, dass dein innerer Mensch so stabilisiert ist, braucht es eine Kräftigung. Du kannst auch sagen, eine Ermächtigung oder eine Stärkung. Ich mag den griechischen Begriff dahinter. Dynamis. Ich übersetze mal jetzt sehr salopp. Wir brauchen eine Dynamitisierung. Dahin geht es. Eine enorme Kraft, die uns verlieren wird. Das ist nicht etwas, wenn ich das hier so sage, was du aus dir heraus selber produzierst, wo du dich so mit Autosuggestion hineinmanövrierst, wie ein Mantra dir das vorsagst. Waldemar, du bist stark. Waldemar, du bist stark. Waldemar, du kannst das. Waldemar, dich kann nichts umhauen. Waldemar, du bist der King. So ist es. Magisches Denken und höchstens Esoterik. Hat aber mit dem christlichen Glauben rein gar nichts zu tun. Wir brauchen eine Kräftigung, die uns verliehen wird, nicht die wir von uns aus selber abrufen. Das wird einem gegeben. Wir brauchen eine Dynamitisierung, die wir selber nicht vornehmen können. Und dieser Begriff beschreibt an einer anderen Stelle, dass Paulus in der Apostelgeschichte wird das beschrieben, Paulus kam zu Kräften und wenige Verse liest du später weiter, dass er an Kräftigung zunahm. Das bedeutet, dass Stärkung situativ auch zunehmen kann. Und wenn du merkst, okay, ich schaue nach hinten und sehe, Gott hat mich durch einige Krisen geführt. Veränderungsprozesse habe ich bewältigt, bin darunter nicht zugrunde gegangen, aber jetzt bin ich mit einer Situation konfrontiert, die stärker ist und ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Situation jetzt überstehen werde. Paulus nahm an Kräftigung zu. Die Dynamitisierung Gottes ist nicht begrenzt. Auch das, was vor dir jetzt steht, was dir zu groß scheint, was größer war, als was gestern noch war, ist nicht stärker als dein Gott. Das wäre eine gute Stelle für ein Amen. 2. Timotheus 4, Vers 17. Dort bringt es Paulus nochmal auf den Punkt, indem er seinem Schüler Timotheus Folgendes sagt. Der Herr aber stand mir bei und dynamitisierte mich. Und er stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. So beschreibt Paulus. Er meint natürlich nicht, dass er wirklich mit seinem Kopf in einem Löwenmaul steckte. Es ist eine Umschreibung für die Not, die er dort erlebt hat. Und ich weiß nicht, ob jeder diese krasse Sprache verwenden würde, weil Paulus hat echt gelitten, wurde verfolgt, misshandelt und verprügelt. Ich habe das noch nicht erlebt, was Paulus erlebt hat. Und er hat das erlebt, aber er kann sagen, ich wurde gestärkt. Ich wurde dynamitisiert. Entschuldigung für diesen Begriff, aber vielleicht bleibt es dann hängen. Mir wurde Kraft verliehen für diesen Augenblick. Der war nicht lecker. Ich wünschte noch niemanden. Aber es war so. Ich kann nicht davon weglaufen. Aber Gott ist stark. Und er gibt uns seine Dynamis. Er gibt uns seine Kraft. Er ermächtigt uns und er stärkt uns. Und Paulus lässt uns auch nicht im Dunkeln, Ich komme tatsächlich zum Ende oder zu der letzten Facette dieses Verses. Paulus lässt uns auch nicht im Dunkeln, wie wir zu dieser Ermächtigung für alle Lebenslagen kommen, sondern er sagt es sehr klar. Unsere Stärke kommt durch den, der uns kräftigt. Wir meistern alle Situationen, weil wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Eigenkräfte versuchen, durch Meditation irgendwie aus uns herauszukitzeln. Wir meistern unsere Situation, weil wir uns konsequent auf Christus und ihn allein fokussieren. Das ist das Geheimnis für Paulus. Das ist das Geheimnis für diese Stunde, die wir als Christen hören müssen. Auch wenn es uns nervt in der Situation, wo wir stecken. Wenn uns das übermannen will. Wir fokussieren uns auf Christus und erwarten von ihm die Hilfe, die wir aus uns heraus nicht selber produzieren können. So sehr wir uns auch anstrengen würden. Aber da ist schon alles leer gelutscht. Wir funktionieren als Menschen so, dass wir erst mal versuchen, mit den eigenen Kräften auszuhalten. Und dann, wenn wir nicht mehr können, dann suchen wir uns Hilfe. Ja, vielleicht bist du anders, aber ich bin so stolz, dass ich dann irgendwann merke, klappt doch nicht. Hey, die falsche Antwort wäre, hey, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Versuch's einfach noch härter. Meine Lieben, das ist kein Evangelium. Das ist Gesetzlichkeit. Evangelium ist, da ist jemand stark. Und dieser jemand ist stark für dich. Und er möchte dein Vertrauen. Er möchte deine Zuneigung gewinnen. Dass du voller Anbetung dieser Schönheit, dieser Stärke erliegst und sagst, Herr, du bist wirklich groß und du bist wirklich stark. Ich bin es nicht, aber hier bin ich und ich brauche deine Erfüllung mit deiner Kraft und deiner Stärke. Wenn du sagst, dass ich alle Dinge durchleben kann, durch Kräftigung, hier bin ich. In dir kann ich es tun, aber ohne dich kann ich es nicht. Jesus sagt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden können. Die Pforten der Hölle werden Jesu Gemeinde nicht überwinden. Und wenn das wahr ist, dass selbst die Pforten der Hölle uns nicht überwinden können, meine Lieben, dann hat auch Corona kein Recht, uns in unseren Fundamenten zu erschüttern. Und so muss ich wirklich sagen, und das ist keine Schönmalerei, irgendwie gute Gefühle, Bauchpinselei jetzt bei euch. Ich bin wirklich überwältigt, was Gott in diesem Jahr getan hat. Mich nervt die Situation, aber ich bin überwältigt von dem, was Gott in diesem Jahr in der Christusgemeinde gewirkt hat. Wie sehr er seine Treue gezeigt hat, wie er uns gestärkt hat, ist für mich etwas, was ich nicht mit Worten beschreiben kann. Wir sind ermächtigt durch dieses Jahr gelaufen. Aber nicht, weil wir in uns Kraft hatten. Wir standen oft vor Problemen, wo wir keine Ahnung, wie wir diesen nächsten Monat durchdringen sollen. Aber Gott hat uns ermächtigt. Und ich bin überzeugt, dass wir stärker sind als Gemeinde als je zuvor. Aber das Geheimnis, meine Freunde, liegt nicht darin, ich werde ja auch oft dann gefragt, warte mal, wie macht ihr das in Emmending? Was ist da los? Wie kriegt ihr das hin, was ihr gerade hinkriegt? Das Geheimnis liegt nicht in unserem Corona-Management, liegt auch nicht an unserem tollen Online-Angebot, denn da gibt es andere, die das viel, viel besser und professioneller machen als wir. Das Geheimnis liegt woanders und ich möchte euch ein Zitat von einer Person weitergeben, mit der ich vor einiger Zeit gesprochen hatte. Ich habe mit einer Person gesprochen, die unsere Gemeinde besucht hatte und diese Person kommt aus einem christlichen Kreis, wo ich sagen würde, wo man sehr stark auf das Äußerliche Acht gibt, dass alles schön fromm und geistlich-christlich wirkt. Diese Person hat unsere Gemeinde besucht. Also nicht nur einmal, sondern über einen langen Zeitraum. Und die Person sagte zu mir, diese Gemeinde, er meint uns, Diese Gemeinde kann gar nicht so geistlich sein, weil die Leute äußerlich nicht fromm aussehen. Das Erscheinungsbild von dieser Gemeinde ist in meinen Augen ungeistlich, deswegen kann diese Gemeinde nicht geistlich sein. Aber ihr redet viel mehr von Gott, als woher ich komme, und ihr seid erfüllter im Glauben und musste sein Bild von uns revidieren, eine Schicht drunter schauen. Mist, der Pastor trägt fast nie Anzug, außer Heiligabend und wenn du stirbst und ich dich beerdige. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende, sondern ob wir erfüllt sind von unserem Glauben an Jesus Christus. Und meine Lieben, das ist der Unterschied. Das ist das, was uns dieses Jahr geprägt hat, dass wir uns entschlossen auf Jesus Christus konzentrieren und fokussieren. Von ihm Hilfe erwarten für unser persönliches Leben und auch für unser Gemeindeleben. Jesus Christus, falls du es noch nicht wusstest, ist die Quelle für wahre Zufriedenheit und wahre Stärke, echten Frieden, der trägt. Darum sagte Jesus auch in Johannes 15, Vers 5 und 7, wer in mir bleibt, das bedeutet so wie wer mit mir verbunden bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen werden. Er sagt nicht, wenn ihr mit mir verbunden seid, wenn ihr auf mich fokussiert seid, dann werdet ihr eventuell vielleicht Frucht bringen, sondern es wird so sein. Es ist das gleiche Versprechen wie in Philipper 4, Vers 13. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nicht, ihr werdet dann wenig tun können im Reich Gottes, ihr werdet gar nichts tun können ohne mich. Und ich sehe eine Gemeinde vor mir, heute können leider nicht alle da sein, ich sehe eine Gemeinde, die nicht perfekt ist, aber die sich mit dem Herzen drauf eingestimmt hat, wir wollen Christusgemeinde nicht nur auf unser Schild schreiben, also nicht dort draußen, sondern am Sportfeld, sondern wir wollen das Leben, wir wollen von Christus alles erwarten. Und so möchte ich diese Andacht, die jetzt schon fast zu einer Predigt kommt, beenden mit einem schönen Zitat, ich kann es nicht besser ausdrücken als Stephen Lawson. Nicht viele werden ihn kennen, aber du vielleicht, Stephen Lawson, der Folgendes geschrieben hat. Der Gott von Paulus ist unser Gott. Wenn uns also die von Paulus gelebte und vorgelebte Zufriedenheit fehlt, liegt das nicht daran, dass wir nicht das haben, was wir brauchen, um sie zu erleben. Es liegt daran, dass unsere Augen in die falsche Richtung gerichtet sind. Sie sind auf unsere Umstände gerichtet und nicht auf unseren Erlöser. Möchtest du über deinen Umständen stehen oder wirst du in einen Strudel des emotionalen Niedergangs hineingezogen? Möchtest du gerade jetzt inmitten deiner Situation Freude erleben? Möchtest du wissen, was es bedeutet zu sagen, ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt? Wenn ja, dann denk daran, dass alle Freude für deine Seele und alle Kraft für dein Leben in dem Herrn Jesus Christus zu finden ist. Und du Christus so nahe kommen musst, wie du kannst. Wenn du auf ihn schaust, ihm vertraust, für ihn lebst, ihn anbetest, ihn verehrst, ihm dienst, ihm folgst und ihm gehorchst, dann wird diese Freude zunehmen, indem sie deine Seele füllt und überflutet. Ich brauche das, du brauchst das, wir alle brauchen das. Dies ist das Geheimnis, das Paulus uns wissen lässt. Du hast alles, was du jemals brauchen kannst in Christus. Und du kannst alles tun durch Christus, der dich stärkt. Amen.